das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das Coronavirus hat manche zwangsweise zu Stubenhockern gemacht. Morgen startet eine neue Arbeitswoche, doch die beginnt für viele wieder nicht im Kreise der Kolleginnen und Kollegen. Die Vorstellung, so dicht an dicht zu arbeiten, sie lässt einen angesichts steigender Infektionszahlen und wenig Frischluftzufuhr durchaus besorgt auf den Büroalltag blicken. Und so arbeiten immer noch viele Beschäftigte von zu Hause aus. Zumindest die, denen es möglich ist. Wer auf dem Bau mal locht oder an der Supermarktkasse sitzt, dem bleibt nicht viel anderes übrig, als zur Arbeit zu gehen. Doch zumindest soll es für die, denen es möglich ist, einen Rechtsanspruch auf das Homeoffice geben. Mindestens 2 Tage im Monat. Heiner Heller.
Der Bundesarbeitsminister möchte Heimarbeit auf eine höhere rechtliche Stufe stellen als bisher. Nach den Erfahrungen aus der Corona-Zeit brauche es nun eine gesetzliche Grundlage.
Mein Gesetz sieht vor, dass es einen Mindestanspruch auf 24 Tage im Jahr gibt und auch das Recht, mehr zu vereinbaren. Zukünftig ist es so, dass der Arbeitgeber nicht mehr willkürlich Nein sagen kann oder aus Prinzip, sondern nur, wenn betriebliche Gründe dagegen sprechen.
Katharina Niesert arbeitet in ihrer Firma schon heute im Corona-bedingten Homeoffice ohne Rechtsanspruch. Mindestens 24 Tage Heimarbeit pro Jahr, ordentlich versichert und zeitlich digital erfasst, fände sie gut, auch per Gesetz.
Es soll ja eine Entlastung darstellen und nicht zusätzlichen Stress verursachen, finde ich. Ich glaube, dass dann eine gesetzliche Regelung durchaus gut wäre.
Aber warum sollte die Politik steuern, wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich über Heimarbeit verständigen? So eröffnet Friedrich Merz im Bericht aus Berlin heute Abend die Kritik von Union und FDP.
Lassen wir das diejenigen entscheiden, die das entscheiden können. Und das sind die Belegschaften zusammen mit den Geschäftsführungen.
Es steht zu befürchten, dass die SPD aus der alten Welt Rechtskonstrukte übertragen will in die neue Welt.
Homeoffice ist eine große Chance für die Wirtschaft, aber der Rechtsanspruch ist Quatsch.
Die Gewerkschaften halten dagegen. Das Gesetz verschaffe ihnen einen guten Standpunkt, um noch viel mehr mit den Arbeitgebern auszuhandeln.
Das ist überhaupt gar kein Irrweg, sondern das ist ein Meilenstein für die zukünftige Gestaltung von Arbeit.
Heute wirkt es wie ein politischer Alleingang des Bundesarbeitsministers, der versucht, für die SPD ein viel diskutiertes Thema in Corona-Zeiten zu besetzen. Das Kabinett muss sich mit dem Thema aber bis zum Ende der Legislaturperiode sowieso befassen, denn das steht im Koalitionsvertrag.
Der Konflikt um die Region Bergkarabach im Südkaukasus schwelt bereits seit Jahrzehnten. Gerade ist er erneut heiß entflammt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zu Aserbaidschan, aber bewohnt wird es vor allem von Armeniern. Seit den 90er Jahren kontrolliert Armenien die Region und eine Pufferzone darum. Aserbaidschan wertet das als einen feindlichen Übergriff und wird dabei von der Türkei unterstützt. Armeniens Schutzmacht dagegen heißt Russland. Seit einer Woche toben nun die blutigsten Kämpfe seit fast 30 Jahren um Bergkarabach. Und besonders perfide ist, dass diese Gefechte, die da gerade im Kaukasus viele Opfer fordern und Menschen zu Flüchtenden machen, auch als eine Art Stellvertreterkrieg geführt werden. Demian von Osten berichtet.
Ein Soldat tritt die armenische Flagge weg und hisst die aserbaidschanische. Ein Bild mit Symbolwirkung, angeblich entstanden in einem Dorf, das aserbaidschanische Truppen gestern einnahmen. In der Hauptstadt Baku Feierstimmung. Die Menschen skandieren Karabach. Tausende Aserbaidschaner feiern angebliche militärische Erfolge. Auch Flaggen des verbündeten Türkei sind zu sehen. Doch heute gerät Gence, die zweitgrößte Stadt Aserbaidschans, unter Beschuss. Die Behörden melden einen Toten und 4 verletzte Zivilisten. Von Armenien unterstützte Einheiten wollten hier Militärziele ausschalten. Für Aserbaidschans autoritären Präsidenten kann es keine Kompromisse geben. Aserbaidschan wird niemandem erlauben, Bergkarabach zu erobern. Es ist aserbaidschanisches Territorium. Wir müssen es zurückholen und wir werden es zurückholen. Raketenalarm heute auch in Stepanakert, der Hauptstadt von Bergkarabach. Journalisten berichten von Angriffen auf Wohngebiete. 4 Tote und 10 Verletzte meldet die armenische Regierung und vermutet nicht nur aserbaidschanische Kämpfer als Gegner.
Merzinvorakanneri vkayutyamb
Laut unserem Militär sind zusätzlich zu aserbaidschanischen Einheiten syrische Söldner und Terroristen sowie Spezialkräfte der türkischen Armee beteiligt. Ein Vorwurf, den dieses Video untermauern könnte. Es soll syrische Kämpfer zeigen, im Einsatz für Aserbaidschan. Laut Experten wurde es vor einer aserbaidschanischen Militärbasis aufgenommen. Der Konflikt ist auch ein Krieg der Bilder. Das armenische Verteidigungsministerium veröffentlicht am Abend weitere Aufnahmen von Zerstörung aus Stepanakert. Der Konflikt um Bergkarabach droht sich immer mehr zu einem echten Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan auszuweiten. Eine Situation, die den Kaukasus destabilisieren könnte.
Dieser Konflikt steht beispielhaft für manche Entwicklungen unserer Zeit. Verbohrte, übertriebene, wütende und aggressive Nationalismen leben wieder auf. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern von hier. Aufgeschrieben wurde er im Vatikan von Papst Franziskus. Er steht in seiner heute veröffentlichten dritten Enzyklika. Das Grundsatzdokument trägt den Titel Fratelli Tutti, wörtlich übersetzt etwa alle sind Brüder, wobei der Papst auch die Schwestern mit einschließt und im weiteren Verlauf von Geschwisterlichkeit spricht. Denn die braucht es, so schreibt Franziskus, damit die Welt nach der Corona-Pandemie solidarischer und die Politik besser wird. Aus Rom, Rüdiger Kronthaler.
Wenn ein Papst erstmals in der Geschichte eine Enzyklika außerhalb des Vatikans unterzeichnet, wenn einer der höchsten Vertreter des Islam sich hinter eine katholische Lehrschrift stellt und wenn diese dann ganz schnell unter die Leute gebracht wird, dann zeugt das von Symbolik. Der Reihe nach. Gestern Nachmittag. Papst Franziskus fährt nach Assisi ans Grab seines Namenspatrons, bescheiden im kleinen Auto. Der heilige Franziskus steht für Armut, Bewahrung der Schöpfung, interreligiösen Dialog. Der Ort ist kein Zufall, denn in der Enzyklika klagt Franziskus scharf die Kriege in der Welt an, die Rückkehr der nationalen Egoismen, gerade in Corona-Zeiten, die inhumane Flüchtlingspolitik, unser Wirtschaftssystem.
Der Papst legt, wie auch in seiner vorherigen Enzyklika, den Finger in die Wunde einer Marktwirtschaft, die allein nicht dazu führt, dass Gerechtigkeit wächst, sondern dass Ungleichheiten wachsen. Und hier sagt er, braucht es ein starkes Gegenargument und es braucht ein starkes Eingreifen der Politik.
Heute Mittag wird die Enzyklika in Rom veröffentlicht. Fratelli Tutti, Geschwisterlichkeit, ist seine Antwort auf die Herausforderungen der Gegenwart. Der Papst fordert von der Menschheit, in intensiven Dialog zu treten. Und er fängt bei der Kirche an. Die Enzyklika nimmt mehrfach Bezug auf sein Treffen mit dem Großimam von Kairo, Ahmed al-Tayyib, im letzten Jahr. Dass eine der wichtigsten muslimischen Autoritäten auf diese Weise zum Partner einer Enzyklika wird, gab es noch nie und steht für die Aufforderung an die Welt, Grenzen zu überwinden. Die Zeichen der Zeit weisen eindeutig darauf hin, dass die menschliche Geschwisterlichkeit und die Sorge für die Schöpfung den einzigen Weg darstellen zu einer ganzheitlichen Entwicklung und zum Frieden. Ich bin wirklich neugierig, die Enzyklika zu lesen, weil es ist genau das, was wir heutzutage brauchen. Eine Verbindung, die über die Eigeninteressen hinausgeht. Wir sind alle miteinander verbunden, weil alles miteinander verbunden ist. Das ist fundamental für unser Überleben und unsere Zukunft. Eine Enzyklika soll es sein, die sich an alle Menschen richtet, nicht nur an Katholikinnen und Katholiken.
Zurück nach Deutschland. Bundesgesundheitsminister Spahn plant, Pflegebedürftige und ihre Angehörigen finanziell zu entlasten. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Die Kosten für die stationäre Pflege sollten gedeckelt werden, kündigte Spahn in der Bild am Sonntag an. Heimbewohner sollten längstens 3 Jahre maximal 700 Euro monatlich zahlen. Außerdem sollten die Heime nur noch dann mit der Pflegeversicherung abrechnen dürfen, wenn sie ihr Personal mindestens nach Tarif bezahlen. Die Mehrkosten dafür sollen nach Spahns Vorstellungen aus Steuergeld finanziert werden und nicht durch Beitragserhöhungen. In Hamburg ist bei einem offenbar antisemitischen Angriff ein Student schwer am Kopf verletzt worden. Am Feiertag des Laubhüttenfestes wurde er nach Angaben der Polizei vor der Synagoge mit einem Klappspaten niedergeschlagen. Der Täter, ein 29-jähriger Deutscher mit kasachischen Wurzeln in militärischer Kleidung, sei von Polizisten festgenommen worden, die Synagoge bewachen. In Konstanz haben mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstriert. Es waren aber deutlich weniger als von der Initiative Querdenken erwartet. Ein geplanter Demonstrationszug wurde nach Angaben der Polizei vom Veranstalter abgesagt. Kritiker dieser Proteste stellten sich mit mehreren Gegendemonstrationen den Anhängern von Querdenken in den Weg. Die Polizei hielt die beiden Gruppen auseinander. Über den Gesundheitszustand von US-Präsident Trump gibt es widersprüchliche Angaben. Er selbst sagte in einer gestern Abend veröffentlichten Videobotschaft aus dem Krankenhaus, es gehe ihm schon besser als bei der Einlieferung. Die wahre Prüfung stehe aber noch bevor. Sein Leibarzt räumte inzwischen ein, dass Trump am Freitag vor der Einlieferung ins Krankenhaus Sauerstoff verabreicht wurde. Bislang hatte er das der Öffentlichkeit verschwiegen. Der Modeschöpfer Kenzo Takada ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er erlag in einem Pariser Vorort den Folgen einer Corona-Infektion. Takada war 1965 an Bord eines Frachtschiffes nach Frankreich gekommen und ließ sich als erster japanischer Modedesigner in Paris nieder. Dort gründete er unter seinem Vornamen die Luxusmarke Kenzo.
Die Corona-Pandemie hat zur ersten Spielabsage im deutschen Profifußball in dieser Saison geführt. In der zweiten Liga fiel die Partie Hamburger SV gegen Aue wegen zwei Corona-Fällen beim Gästeteam aus. Aber Patrick Kalatsch, die beiden Erstligaspiele, die fanden statt.
Das stimmt, Pina. Wobei man die eine Partie nachträglich vielleicht umbenennen sollte, zum Beispiel in Robert Lewandowski gegen Hertha BSC, denn der Stürmer hat heute mal wieder seine Extraklasse bewiesen. Europas Fußballer des Jahres ist offenbar immer noch nicht satt. Im Gegenteil, Bayerns Angreifer ist und bleibt weiter hungrig, torhungrig, fast schon gefräßig. Beim knappen wie glücklichen 4:3-Sieg gegen Berlin erzielte Lewandowski alle vier Münchner Treffer, natürlich auch den entscheidenden.
93. Minute Strafstoß. Es ist der entscheidende Schuss und natürlich trifft Robert Lewandowski auch den überragend der Pole in einem wahrlich verrückten Spiel.
Auf der einen Seite ist er natürlich der vorne den letzten Pass oder Schuss abgibt, die letzte Aktion hat und das hat er heute sehr gut gemacht, auch sehr, sehr entschlossen, ja.
Alles beginnt mit der ersten Aktion des Spiels. Lewandowski mit breiter Brust vorbereitet von Goretzka, Schwolo reaktionsschnell. Mittelstädt mit viel Freilauf, einem geschickten Pass auf Córdoba. Der wuchtet den Ball zur Berliner Führung ein, nicht ganz. Denn beim Abspiel steht Córdoba bei seinem Startelfdebüt für die Hertha im Abseits. Genau. Der Ball läuft gut in Bayerns Reihen. Richards, der Rechtsverteidiger, findet Thomas Müller. Das ist die Münchner Führung, auch die nur von kurzer Dauer. Denn der Videoschiedsrichter schaut genau hin und erkennt auch hier eine Abseitsstellung Millimeter genau. Das ficht den Rekordmeister nicht an. Weiter geht's gerne über rechts, über Richards. Da will der Meister einen Rechtsverteidiger kaufen und der junge Richards zeigt's heute allen mit seinen präzisen Flanken auf Lewandowski. Der Torjäger fackelt bei seiner zweiten Einschussmöglichkeit nicht lange. Jetzt steht's 1:0, 40. Minute. Richards bei seinem Startelfdebüt in der Bundesliga füttert die Stürmer. Gnabry setzt nach, Lewandowski macht, wie er es immer macht, rein den Ball. Europas Trainer des Jahres Hansi Flick mit der nötigen Lockerheit. Herthas Trainer Bruno Labbadia muss leiden. Zweite Halbzeit. Wieder findet der junge US-Amerikaner Richards Robert Lewandowski ganz präzise in den Raum. Einmal den Gegner ausgekreiselt, 2:0, 51. Minute. Das Spiel scheint entschieden, dank Lewandowski, der im Strafraum einfach alles kann. Dann wird Berlin mutiger. Córdoba mit dem Anschlusstreffer, 59. Minute. Die 15 Millionen an Köln machen sich bezahlt. Der Kolumbianer körperlich sehr gut da. 12 Minuten später startet Cunha ein Solo samt Doppelpass zum Ausgleich. Das wird dem Brasilianer aber auch richtig leicht gemacht. Fast ein Spaziergang durch die Bayern-Defensive, die im Begleitschutzmodus ist. Einmal Glück und einmal schnell gepasst. So einfach kann's gehen. Es ist längst ein Mentalitätsspiel. Schlussphase, 85. Minute. Lewandowski mit dem 3:2. Wahnsinn. Müller mit einer ihm eigenen Vorlage auf den besten Verwerter im deutschen Fußball. Hertha gibt nicht auf. Mittelstädt wird nicht angegriffen. Gan Kam, 88. Minute. 60 Sekunden nach seiner Einwechslung zum 3:3. Der Hertaner ist dennoch nicht der Mann des Spiels. Die Rolle spielt ein anderer. Robert Lewandowski.
Natürlich, ganz am Ende ist es er, der den Unterschied gemacht hat. Dafür ist er der weltbeste Stürmer und hat zu Recht gerade auch in dieser Saison alle Ehrungen abgeräumt, die man abräumen kann.
Mittelstädt hält Lewandowskis Arm fest, ein klarer Elfmeter, den der Pole so sicher verwandelt.
Heute haben wir ein bisschen zu viele leichte Fehler gemacht und deswegen die Hertha konnte drei Tore schießen. Aber du musst auch bereit sein und auch zeigen, dass du willst, unbedingt drei Tore zu machen. Und genau wir haben heute sowas gemacht.
Drei Bayern-Punkte für ihn, Lewandowski Tore, ein Spektakel mit null Zuschauern. Schade für den Fußball.
Kennen Sie Iraklis Metaxas, also diesen Mann hier? Vermutlich nicht. Das kann sich aber ganz schnell ändern, wenn der Co-Trainer des FC Augsburg weiter so erfolgreich arbeitet wie heute. Als Vertreter seines erkrankten Chefs Heiko Herrlich führte er die Schwaben zu einem torlosen Unentschieden in Wolfsburg. Der FCA bleibt damit in dieser Saison ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Tabellenspitze. Doch das dürfte dem Kurzzeitboss wohl ziemlich egal sein.
So schön kann sich ein 0:0 anfühlen. Iraklis Metaxas, Augsburgs Vertretungstrainer. Oder auch so. Wolfsburg und die Leere nach einem verschenkten Sieg.
Ja, manchmal ist es so, du kannst alles probieren und leider wir haben nicht das geschafft.
In Wolfsburg einen Punkt mitzunehmen, ist gut.
Der VfL Wolfsburg dominiert das Spiel und hat Torchancen, die normalerweise für drei Siege reichen. Aber Rafael Gikiewicz im FCA-Tor hält alles und fast allein dagegen. Metaxas dürfte schon da kurz nach dem Anpfiff etwas mulmig geworden sein, aber so geht es weiter. Nach 26 Minuten ist es eigentlich soweit, Josip Brekalo trifft, freut sich aber zu früh. Keine Führung für die Gastgeber. Der Videobeweis wird bemüht und zeigt, dass Wout Weghorst zuvor hauchdünn im Abseits stand. Weiter 0:0. Hart für den VfL. Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke der Verzweiflung nahe. Auch in der zweiten Hälfte ist es fast ein Spiel auf ein Tor. Das von Rafael Gikiewicz. Admi Mimedi kann es nicht glauben, aber auch diesen Ball fischt Augsburgs Nummer 1 noch raus. Das hat auch Heiko Herrlich, dem erkrankten Augsburger Trainer, gefallen.
Er hat sich gefreut über den Punktgewinn, hat uns Glückwünsche ausgerichtet. Und schön ist auch, dass er auch aus der Ferne das Spiel ähnlich analysiert hat.
Ja, natürlich sind wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden heute. Ich denke, wir hätten uns einen Sieg verdient, auch was die Mannschaft investiert hat. Das Ganze ja drei Tage nach diesem schwierigen Spiel in Athen. Auch das ist jetzt das siebte Spiel in drei Wochen. Und die Jungs haben bis zur letzten Sekunde wirklich alles gegeben.
In der Nachspielzeit vergibt Brooks völlig freistehend die letzte Großchance. Und so endet dieses Spiel folgerichtig 0:0. Mit Enttäuschung auf der einen und einem zufriedenen Iraklis Metaxas auf der anderen Seite.
Die Tabelle: Leipzig auf Platz 1, punktgleich, aber mit der besseren Tordifferenz vor Augsburg und Frankfurt. Es folgen München, Dortmund und Hoffenheim. Die zweite Hälfte führt Aufsteiger Bielefeld an, dahinter Mönchengladbach, Freiburg und Hertha BSC. In der Abstiegszone Köln, Mainz und Schalke. Alle drei warten noch auf den ersten Punkt. Auf den ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier wartet weiterhin Tennisprofi Alexander Zverev. Der Hamburger ist bei den French Open in Paris im Achtelfinale ausgeschieden. Nach einer Viersatzniederlage gegen den erst 19-jährigen Italiener Jannik Sinner, nach eigenen Angaben, sei Zverev mit leichtem Fieber in die Partie gegangen.
Der Slowene Primož Roglič ist der Sieger des Radklassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der Erfolg war ihm aber erst nach einer kurzen Wartezeit sicher. Zunächst sah es so aus, als habe der französische Weltmeister Julien Alaphilippe das Rennen für sich entschieden. Der jubelte bereits 25 Meter vor dem Ziel. Dann aber rauschte der Tour de France-Zweite Roglic noch an ihm vorbei. Es war die kuriose Fehleinschätzung eines nur scheinbar sicheren Siegers. Weil Alaphilippe im Bild oben zuvor auch noch seine Fahrlinie gefährlich verlassen hatte, wurde der Franzose sogar am Ende noch auf Platz 5 strafversetzt. Die deutschen Starter hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun. Lennart Kemner war der Beste auf Rang 21. Das allerdings war eher ein Randaspekt bei der Zentimeterentscheidung von Lüttich und einem weiteren Erfolg slowenischer Radprofis.
Und uns fehlt noch das Wetter zum Wochenstart. Sven Plöger, wie wird's?
Wechselhaft,
das war's eigentlich, Pina. Tschüss, schönes Wochenende. So könnte man starten. Schöne Woche meine ich natürlich. So könnte man starten. Aber ich will natürlich noch ein bisschen über dieses Tief berichten. Und dieses Tiefdruckgebiet sieht man hier in wunderbarer Weise. Da ist es auf unserem Strömungsfilm. Es bewegt sich langsam. Das war das Tief, was auch die große Dramatik erzeugt hat südlich der Alpen. Da gab es ja jetzt immer wieder Berichte drüber. Und bei uns sorgt es dafür, dass weiterhin diese Windfelder reinziehen und es deswegen wechselhaft ist. Wir schauen auf den Film und ich gebe meiner Regie ganz kurz das Stichwort Uhr. Und nach Nordosten zieht hier in der Tat dann der Regen, der heute Nacht ankommt, der hier auch Regen zustande bringen kann. Neuer kommt von Südwesten rein. Dazwischen gibt es einen freundlichen Spalt und die Temperaturen morgen früh liegen in Erzgebirgstälern bei 3, an der Ostsee bei 11 Grad. Für alle anderen sind wir irgendwo dazwischen. Und der morgige Nachmittag erreicht dann an der Ostsee, an Oder und Neiße, nochmal Temperaturen von 18, 19 Grad. Ganz hier im Westen Eifel, Hunsrück 9 bis 11 und wieder gilt die anderen mit 12 bis 17 Grad dazwischen. Kurz der Blick auf die Aussichten. Wechselhaftes Geschehen, immer wieder windig. Und am Dienstag gibt es im südöstlichen Bayern möglicherweise durch leichten Föhn nochmal 20 Grad. Und damit wünsche ich einen guten Start in die neue Woche, Pina.
Ebenso, Dankeschön, Sven. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Und im Anschluss die Verleihung von Europas bedeutendstem Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt, dem CIVIS Medienpreis, der mir am Herzen liegt. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Kommen Sie gut in die Woche. Gute Nacht.